Deutschlandfunk zur Diskussion.
Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Einen schönen guten Abend. 5 Tote, über 150 verletzte Polizeibeamte, 700 Angeklagte, mittlerweile 78 Haftstrafen. Aber auch ein Jahr danach noch immer keine umfassende Aufarbeitung dieses Sturms auf das Kapitol, geschweige denn eine abschließende Bewertung. Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon hat in ihrem Hintergrund vor etwa einer halben Stunde die Ereignisse vom 6. Januar 2021 geschildert und was seither geschah. Und dabei ist deutlich geworden, dass bis heute viele Fragen offen geblieben sind und ihnen wollen wir in unserer Diskussion heute Abend nachgehen. Ein Jahr nach dem Sturm auf das Kapitol. Wie gefährdet ist die US-Demokratie? Das ist unser Thema. Unsere Korrespondentin Doris Simon ist auch bei dieser Diskussion dabei. Ich begrüße Sie in unserem Studio in Washington DC. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und bei ihr ist Juliane Schäuble, die Korrespondentin des Berliner Tagesspiegels. Hallo.
Hallo.
Und ich begrüße zwei Gäste, die die Vereinigten Staaten seit langem gut kennen. Das ist der Politologe und Sozialwissenschaftler Jan-Werner Müller in New Jersey. Er lehrt an der Princeton University und ich sage auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und bei mir in Berlin ist Reinhard Bütikofer, Europaabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, auch er ein Kenner der USA.
Schönen guten Abend.
Doris Simon, lassen Sie uns anknüpfen kurz an die beiden entscheidenden Fragen, die noch immer im Raum stehen. War der Sturm auf das Kapitol eine spontane Aktion oder war er geplant, vielleicht sogar orchestriert? Und welche Rolle spielte Donald Trump dabei? Wie weit ist man mit der Aufklärung gediehen?
Tja, das ist eine der ganz großen Fragen und ehrlich gesagt ist diese Frage bis heute nicht abschließend beantwortet. Sie haben eingangs genannt, die Zahl der Anklagen, der Verfahren, der Verurteilungen, das werden noch sehr, sehr viel mehr werden. Das FBI ermittelt weiter, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um das, was zum Beispiel auch die Polizisten in einer Anhörung des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses sagten. Sie sagten, bitte nicht nur diejenigen, die das Kapitol gestürmt haben, verfolgen. Wir möchten wissen, wer war dahinter, wer waren die Drahtzieher und denen möchten wir eben auch wissen, wer das war und wie es dazu kommen konnte. Und warum ist man da heute noch nicht weiter? Weil eben dieses Land gespalten ist und weil dieses Land in dem einen Jahr seit dem 6. Januar sich in diesen entscheidenden Fragen noch weiter auseinander bewegt hat. Es gibt keine große Untersuchungskommission wie nach Watergate oder nach dem 11. September 2001 von beiden Parteien eingesetzt mit Experten. Das Einzige, was gelang, war, dass die Demokraten diesen Untersuchungsausschuss im Kongress eingesetzt haben. Es gibt auch durch die Spaltung der Medienlandschaft zwei völlig unterschiedliche Darstellungen, was passiert ist. Es gibt die Versuche, Donald Trump, seine Unterstützer, enge Mitarbeiter im Weißen Haus vorzuladen vor diesen Untersuchungsausschuss. Aber genau wie bei der Herausgabe von Papieren wehren sich die Betroffenen mit allen juristischen Mitteln. Das heißt, eine Wahrheit in Anführungsstrichen gibt es bis jetzt überhaupt nicht und schon gar nicht eine, die von allen in den Vereinigten Staaten akzeptiert wird.
Eine erste Frage der Bewertung vielleicht an den Politologen Jan-Werner Müller in New Jersey. War das ein beispielloser Anschlag auf das demokratische System der USA? Und wie bewerten Sie den Anteil Donald Trumps an diesem schockartigen Erlebnis?
Es war natürlich einzigartig, aber es war keineswegs unvorhersehbar. Also wenn man heute zurückblickt, haben uns die Akteure selber ja eigentlich oft genug gesagt, dass sie sozusagen bis zum Äußersten gehen werden, um Donald Trump an der Macht zu halten. Und er selber hat ja aus dieser Absicht auch keinen Hehl gemacht. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich besonders besorgniserregend, dass viele auch heute wieder völlig offen sagen, wir werden im Grunde eine weitere Niederlage, sei es bei den Wahlen dieses Jahr oder im Jahre 2024, nicht wirklich akzeptieren. Wir können quasi per Definition als Republikaner nicht mehr verlieren. Und das ist natürlich für eine Demokratie, gerade eine mit einem Zwei-Parteien-System, eine extrem schlechte und gefährliche Nachricht.
Wir kommen auf die Stichworte zurück. Ich gebe den Ball zurück nach Washington, Juliane Schäuble. Doris Simon hat gerade geschildert, dass die Aufklärung noch nicht sehr weit gediehen ist. Welche Kräfte sind denn da eigentlich am Werk, die bis heute versuchen, das zu verhindern, die Nebelkerzen schmeißen, Verschwörungstheorien verbreiten und versuchen, dieses Justizverfahren und das parlamentarische Verfahren zu boykottieren?
Also ganz zum Anfang natürlich diejenigen, die vielleicht auch was zu fürchten haben. Donald Trump, der bis zum Supreme Court gehen will, um zu verhindern, dass Nachrichten von ihm herausgegeben werden, Kommunikation. Es sind natürlich die rechten Medien, die Stimmung machen dagegen, die viele, die davon am Anfang immer gesprochen haben. Es war eigentlich die Antifa, die da gewütet hat. Es sind die Unterstützer, es sind die Teile der Republikaner, die lieber darüber reden, dass die Demokraten ihnen die Schuld in die Schuhe schieben wollen, als selber zu überlegen, wie sie solche Gefahr künftig verhindern können. Also es sind die Beharrungskräfte, die glauben, es geht rein um Macht. Es ist Zynismus, pur blanker Zynismus mit Blick auf die Wahlen in diesem Jahr und in 2 Jahren. Und das ist schon sehr bedenklich.
Reinhard Bütikofer, was passiert da eigentlich? Ist das ein gezielter Versuch, die Demokratie, ihre Institutionen, ihre Prozesse auszuhebeln und zu unterlaufen?
Es hat, glaube ich, in den USA immer 2 fundamental verschiedene Vorstellungen von Demokratie gegeben. Einerseits, man nennt es die Madisonian Democracy, die Vorstellung, dass das Mehrheitsprinzip durch republikanische Prinzipien eingehegt werden muss, und andererseits die Jacksonian Democracy, die einfach die brutale Gewalt der Mehrheit selig gesprochen hat. Ja. Und ich glaube, diese Vorstellung der Gründer der amerikanischen Republik, dass das Mehrheitsprinzip durch von allen zu garantierende Rechte auch für Minderheiten gewährleistet sein muss, das ist in Misskredit geraten. Und die brutale und populistische Vorstellung von Demokratie als Willkürherrschaft der Mehrheit, das, was sozusagen Aristoteles am Prinzip der Demokratie auszusetzen hatte, ja, also das ist im Moment im Vordergrund, und daraus speist sich, glaube ich, diese Verfeindung.
Also, wir gehen mal den offenen Fragen nach und der stockenden Aufarbeitung. Wir haben gesagt, viele Fragen sind ungeklärt, die Fragen nach genauen Abläufen, nach Verantwortlichkeiten, nach persönlicher Schuld. Aber grundsätzlich, Herr Müller, hätte es diesen Aufstand ohne The Big Lie, die große Lüge des Wahlbetruges von Donald Trump, hätte es diesen Aufstand geben können, oder war das der Trigger, die Initialzündung?
Das war sicher der Auslöser. Wenn ich ein Wort sagen darf zu dem, was Herr Bütikofer gerade gesagt hat, er hat natürlich völlig recht mit diesen 2 Konzeptionen der Demokratie. Das Paradoxe ist ja nur, dass wir im Moment etwas haben, was die Gründerväter der USA auch fürchteten. Sie fürchteten nicht nur eine Tyrannei der Mehrheit, sondern auch eine Tyrannei der Minderheit. Die Republikaner können ja bekanntermaßen durch die Überrepräsentation von ländlichen Gebieten, auch wenn sie viel weniger Stimmen bekommen, eine deutliche Mehrheit im Senat haben. Seit 1988 hat nur ein republikanischer Kandidat die Mehrheit bei einer Präsidentschaftswahl gewonnen, George W. Bush 2004. Normalerweise würde man denken, eine Partei, die zumindest numerisch immer wieder verliert, überlegt sich mal, ob vielleicht irgendwas an ihrem Programm nicht stimmt oder ob sie vielleicht irgendwie eine andere Strategie anwenden soll. Aber aufgrund dieser strukturellen Bedingungen, dass man auch durch weniger Wähler Mehrheiten generieren kann, hat es dazu geführt, dass die Republikanische Partei immer mehr zu einer Art Personenkult geworden ist um Trump, dass sie auch immer mehr im Grunde nur Krawall und Kulturkampf betreibt, im Grunde ja kaum wirklich ein echtes politisches Programm hat, das für Mehrheiten wirklich attraktiv wäre. Mhm. Aber aufgrund der, wenn man das jetzt so krass sagen darf, aufgrund der Designdefizite, angefangen mit der Verfassung, aber auch mit dem bekanntermaßen dem Zuschnitt, parteipolitischen Zuschnitt von einzelnen Wahlkreisen, haben wir eine Situation, die eine Gefahr für die Demokratie als Ganze ist, aufgrund von einer Partei, die etwas machen kann, was man normalerweise in einer Demokratie, wo man bekanntlich Mehrheiten braucht, eigentlich nicht machen könnte.
Jetzt sind wir schon mitten in der Strukturdebatte. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn ich darf, und die Frage stellen, Doris Simon und Juliane Schäuble, wer war da eigentlich auf den Straßen? Wer hat da rebelliert? Waren das allesamt rechtsextreme Fanatiker, Milizionäre aus prekären Verhältnissen, wie man sich das so vorstellt oder wie sich das in unseren Bildern manifestiert hat? Oder stimmt dieses Bild gar nicht?
Ich glaube nicht, dass dieses Bild stimmt, oder wir wissen eigentlich, dass dieses Bild nicht stimmt. Wir wissen, dass sich rechtsradikale Kräfte zuhauf in diese Menschenmenge gemischt haben. Wir wissen aber auch, dass da Akademiker waren. Ich habe Familien mit Kindern gesehen. Ja. Ich versuche immer drüber nachzudenken, wie ich es empfunden habe damals an dem Morgen. Und es war gefühlt aggressiver, die Musik war irgendwie aggressiver, als man es kennt bei Trump-Veranstaltungen, die immer etwas Wahnsinniges haben, muss man dazu sagen, Menschen mit Kreuzen, Menschen in Superman-Kostümen. Aber es gab natürlich schon es gab viele mit militärischer Uniform, mit einer komischen Schutzweste an, die sich so drunter gemischt hatten. Das hatten wir schon häufiger gesehen, vor allem auch in der Pandemie gab es ja auch Proteste in den Bundesstaaten und so weiter. Aber sozusagen, wenn man sich anschaut, wer bisher angeklagt wurde, wer verurteilt wurde, dann ist es gar nicht so kleiner Querschnitt durch die amerikanische Bevölkerung.
Mhm. Ja, ich erinnere mich nämlich auch dran, dass ich noch mehr überrascht war an diesem Tag. Das Klima empfand ich als extrem aggressiv, aber ich war zugleich überrascht, wie normal viele der Menschen waren, nämlich die Mehrheit der Menschen, obwohl, wie Juliane gerade gesagt hat, man immer wieder die Pickups gesehen hat, die Leute mit den langen Bärten, mit den pseudomilitärischen Dressen und so weiter, aber die ganz, ganz, ganz große Mehrheit waren völlig normal gekleidete, mehr ländliche Amerikaner.
Also das Motiv war ja, Donald Trump doch die verlorene Wahl zurückzuholen und zu sichern. Aber was war das tiefere Motiv? Was war der Motor? Frage an den Soziologen und Politologen in Princeton. Aus welchen Angsten speiste sich diese Aggression?
Also sicherlich ist es bedenkenswert, dass ja viele der Akteure an dem Tag der Meinung waren, sie seien die eigentlichen Verteidiger der Demokratie. Also sie seien nicht die Angreifer, sondern sozusagen sie seien angegriffen worden. Es geht nur darum, etwas zu tun, was eigentlich für jeden Verfassungspatrioten genau das Richtige ist. Das etwas tiefere Motiv, wobei ich den Kolleginnen völlig zustimme, dass wir etwas vorsichtig sein sollten mit Spekulationen, aber das tiefere Motiv scheint mir doch eher zu sein, dass man im Grunde davon ausgeht, dass dieses Land, diese Demokratie, auch diese Verfassung letztendlich einer weißen, heterosexuellen, christlichen Mehrheit gehört. Und dass es deswegen halt auch kein Zufall ist, dass eben doch es überwiegend Männer waren, überwiegend extrem aggressive Männer, dass die wiederum auch ganz bewusst sich Frauen als besondere Feindbilder auserkoren hatten. Sie erinnern sich vielleicht an das Bild von dem Mann, der dann so demonstrativ seine Füße auf einen Tisch in dem Büro von Nancy Pelosi legte. Die Tatsache, dass Alexandria Ocasio-Cortez eine besondere Hassfigur für diese Leute ist. Also es ist ja vielleicht kein Zufall, dass überall dort, wo autoritäre, zum Teil rechtsradikale Figuren am Werke sind, sei es Bolsonaro, sei es Kaczynski, sei es Orban, dass deren Versprechen ja auch letztendlich ist, die Privilegien, die weiße Männer früher gehabt haben, kann es unter unserer Herrschaft wiedergeben. Und dass das auch ein Versprechen von Trump war, kann man, glaube ich, nicht kontrovers zu diskutieren. Also insofern, es stimmt, da waren auch normale Leute, aber da waren auch sehr viele extrem aggressive, militarisierte Menschen, die aus einem doch einen ganz, ganz spezifischen ideologischen Hintergrund haben.
Doris Simon.
Ich würde das noch erweitern, denn ich sehe das auch im direkten Zusammenhang mit dem Sommer davor und den ganzen Black Lives Matter-Protesten, dass sich da wirklich eine Gruppe, die Herr Müller gerade eben charakterisiert hat, nicht alle, aber eine Gruppe, die besonders aggressiv, aber auch besonders dominant in dieser ganzen Versammlung aufgetreten ist, sehr unter Bedrohung fühlte. Und nicht nur eben von Frauen, sondern von allen möglichen, die nicht so aus sind und nicht daher kommen wie sie.
Darf ich noch was ergänzen?
Gerne.
Ich glaube eben auch, dass Sie gedacht haben, Sie sind die schweigende Mehrheit. Das wurde Ihnen nämlich ganz lang erzählt, denn die Wahl ist ja in Ihrem Verständnis geklaut worden. Es konnte gar nicht sein, dass ein Joe Biden die Wahl gewinnt, weil man Joe Biden ja als einen Idioten beschrieben hat über Monate hinweg. Das heißt, die haben sich eigentlich in der Mehrheit und gar nicht so sehr in der Minderheit gefühlt, zumindest Teile von denen, würde ich ergänzen wollen.
Jetzt. Ja, das Perfide war ja auch gewesen, dass Donald Trump schon Monate vorher genau in diesem Zusammenhang gesagt hat, ich kann diese Wahl nicht verlieren. Wenn ich diese Wahl verliere, dann ist es Betrug. Und das hat ja nicht erst mit der Wahl begonnen, das ging schon Monate vorher so.
So, und wir nennen das immer Aufstand oder Rebellion. Herr Bütikofer, sollten wir das nicht ganz einfach anders benennen und von einem Putschversuch sprechen?
Das war so ein schleichender Putschversuch, würde ich sagen. Also Trump hat sich nicht getraut, ganz explizit diese Grenze zu überschreiten. Aber er hat auf dem Grenzzaun balanciert und signalisiert, dass es ihm recht wäre, wenn andere an seiner Stelle diesen entscheidenden Schritt zum Bruch mit der Rechtsordnung tun. Nun finde ich die Beschreibungen, die Kolleginnen und Kollegen geliefert haben, richtig, dass da eine mächtige Welle unterwegs ist von Leuten, die fürchten, dass sie die Definitionshoheit über die Zukunft der USA verlieren. Ich finde aber, wir sollten, wenn wir den 6. Januar letzten Jahres diskutieren, nicht vergessen hinzuzufügen, dass dieser schleichende Putschversuch auch deswegen gescheitert ist, weil es eine ganze Reihe von, ich sag mal, anständigen, konservativen Republikanern gegeben hat, die ihnen zugewiesene Rolle nicht mitgespielt haben. Raffelsberger, der Secretary of State in Georgia. Der sich
geweigert hat, das Stimmenverhältnis zu ändern.
Ja, der sich geweigert hat zu betrügen, ja, ja. Und deswegen zum Feind der eigenen Partei erklärt wurde. Oder auch Vizepräsident Pence. Nicht? Pence hätte Trump enorm helfen können, wenn er sich die Rolle hätte zu diktieren lassen. Deswegen sehe ich auf der einen Seite diese sehr gefährliche Bewegung und auf der anderen Seite finde ich, und das wird, wenn wir nach vorne gucken, ja ganz spannend, wird es diese Republikaner, die so wie Liz Cheney stur konservativ sind, aber sich die Verfassung nicht aus der Hand schlagen lassen wollen, wird es die auch in Zukunft geben.
Liz Cheney ist die republikanische Vorsitzende dieses Untersuchungsausschusses und ist diejenige, die in Ungnade gefallen ist, weil sie das Impeachment mitgetragen hat gegen Donald Trump. Jawohl, es gibt anständige Republikaner, Herr Bütikofer, Sie haben es gesagt, Sie haben Liz Cheney genannt, man muss auch Adam Kinzinger nennen. Aber Herr Müller, wie ist denn das Verhalten der Republikaner zu beurteilen? Doris Simon und Juliane Schäuble haben geschildert, wie sie versuchen oder eine Mehrheit der Republikaner versucht, diese Verfahren und die Aufklärung zu unterstützen. Ist das eine fundamentale Absage an demokratische Prinzipien und Spielregeln?
Ich denke, gerade aus deutscher Sicht ist es schwierig, sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass das im Grunde doch noch eine normale konservative oder zum Teil auch libertäre Partei ist. Und da gibt es halt ein paar Extremisten. Und die Frage ist, ob man jetzt die Extremisten im Zaun halten kann oder nicht. Es ist ja leider heute insofern anders, als dass die Partei, ich weiß, dass das Wort enorm belastet ist, aber es ist vielleicht nicht völlig unangebracht in diesem Zusammenhang, gewisserweise gleichgeschaltet ist, weil alle, die auch nur im Entferntesten Kritik an Trump üben, ja buchstäblich ausgeschlossen wurden. Die von Ihnen eben erwähnte Liz Cheney wird ja von ihrer Heimatpartei in Wyoming nicht mehr als Republikanerin anerkannt. Es gibt ja bekanntermaßen in den USA nicht Parteimitgliedschaft, so wie in Deutschland mit Gebühr und Versammlungen und so weiter. Aber im Grunde haben die ja gesagt, du gehörst nicht mehr zu uns. Und es wird jetzt auch ganz sicherlich starke Herausforderer und Herausforderinnen bei den Vorwahlen für sie geben. Also diese Vorstellung, da gibt es aber noch ganz viele anständige Leute und die müssten nur mal was sagen. Das schien ja lange immer die Hoffnung zu sein. Aber die sind ja bis heute nicht wirklich vernehmlich geworden. Und wenn sie was sagen, werden sie massiv sanktioniert und bestraft.
Das hat aber mit Pluralismus ja nichts mehr zu tun.
Die Hoffnung, dass sich da nochmal intern, da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Opportunisten, keine Frage. Also wenn sich alles völlig drehen sollte, würden bestimmt morgen die Zeitungen voll sein von Meinungsbeiträgen. Ich habe ja eigentlich schon immer gedacht, dass Trump irre ist und so weiter. Aber im Moment ist sehr schwer zu sehen, was dieser Auslöser sein könnte für eine völlige Änderung.
Und also ich war kurz vor Weihnachten zum ersten Mal seit fast 2 Jahren wieder in Washington und habe da auch mit Republikanern gesprochen, jetzt sicher nicht aus dem Kreis der Trump-Fans, das waren Leute von American Enterprise Institute oder so, also Never Trumper, aber da hatte ich schon den Eindruck, dass es diese anderen, ich will jetzt nicht sagen die anständigen Republikaner, das steht mir nicht zu, so ein Etikett zu verteilen, aber dass es die Leute schon noch gibt. Und ich glaube, wenn wir die Hoffnung ganz dreingeben, dass die eine Rolle spielen in der weiteren Entwicklung der USA, dann bleibt ja nur noch der geistige Bürgerkrieg oder vielleicht der tatsächliche Bürgerkrieg. Ich glaube, man muss schon auch sich die Frage stellen, wie man die Wirkungsweise solcher Leute ein Stück weit mit einbeziehen kann. Darum geht, denke ich, auch der ganze Untersuchungsausschuss jetzt.
Aber Herr Müller, Sie schildern ja die Republikaner, Sie schildern ja die Republikaner als eigentlich weniger Partei, denn als Bewegung, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Also wenn man das überhaupt so ansetzen darf, wenn man die bisschen die Standards, sich über an die Standards denkt, die in Deutschland an Parteien gelegt werden. Also die müssen intern pluralistisch sein. Es muss Demokratie geben, es muss ein echtes Programm geben, es muss transparent sein, was da passiert. Die dürfen auch nicht so das Instrument von einer charismatischen Führungsfigur sein. Da darf es auch nicht möglich sein, dass man so mit Augenzwinkern sagt, naja, ab und zu ist Gewalt vielleicht doch in Ordnung. Dann muss man sagen, diese republikanische Partei ist keine normale Partei mehr. Und Herr Bütikofer hat natürlich völlig recht. Wir kennen diese ganzen Never-Trumper-Leute. Die sind ja nicht erst seit heute präsent. Und die haben auch einen Einfluss. Aber leider nicht auf die republikanische Partei, sondern auf die demokratische Partei. Denn da wird ja immer öfter gesagt, naja, wir müssen um jeden Preis die Republikaner besiegen, denn es geht um die Demokratie an sich. Und das wiederum bringt diese, in Anführungszeichen, anständigen Konservativen plötzlich in eine gewisse Machtposition, wo sie den Demokraten diktieren können, nach dem Motto, naja, wir sind schon mal bereit, auch euch zu wählen, aber nicht, wenn Bernie Sanders kandidiert, weil der ist uns irgendwie zu links. Also das hat man schon sehr, sehr oft auch gehört. Also das perverse Resultat dieser Dynamik ist nicht, dass die Republikaner sich von innen ändern, sondern dass, wenn überhaupt die Demokraten sagen, wir, die ja immer noch versuchen, die Demokratie irgendwie zu retten, müssen es irgendwie auch diesen Konservativen recht machen. Und das ist ja im Grunde auch, wenn man sich Demokratie als parteipolitischen Wettbewerb vorstellt, wo die Programme klar sind, auch die klare Kante vorhanden ist, eigentlich so auch nicht ganz in Ordnung.
Sie hören den Deutschlandfunk. Ein Jahr nach dem Sturm aufs Kapitol. Wie gefährdet ist die US-amerikanische Demokratie? Unsere Gäste sind Reinhard Bütikofer, der Europaabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, Jan-Werner Müller, Professor an der Universität Princeton, Juliane Schäuble, US-Korrespondentin des Berliner Tagesspiegel und Doris Simon, die Korrespondentin des Deutschlandfunks in Washington. Frau Schäuble, wenn Donald Trump die Zügel tatsächlich so fest in der Hand hält bei den Republikanern, wie wahrscheinlich ist eine erneute Nominierung im anstehenden Wahlkampf um die Präsidentschaft 2024?
Sie ist sicherlich nicht unwahrscheinlich. Das wäre naiv zu behaupten. Ich würde davor warnen, es zu wissen. Ich glaube noch nicht mal, er selber weiß es. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Es gibt auch interessante Verschiebungen, die wir vielleicht unterbelichten manchmal oder auch ein bisschen unterbelichtet werden, weil Trump immer so laut ist. Jetzt hat er gerade zum Beispiel seine Pressekonferenz für morgen abgesagt. Das war eine unglaubliche Pressekonferenz, weil sie zeitgleich zur Andacht im Kongress stattgefunden hätte. Er hat sie abgesagt, weil man ihm gesagt hat, es bringt doch jetzt nichts, an dem Tag irgendwie schon wieder die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was da auch schiefgelaufen ist. So würde ich es mal interpretieren. Wir haben in Virginia eine Gouverneurswahl gehabt, wo ein Republikaner gewonnen hat, der eben nicht mit Trump indirekt auf dem Stimmzettel Wahl gemacht hat. Also es gibt sozusagen, wir erwarten im Grunde von denen, und das ist, glaube ich, moralisch auch verständlich, wir erwarten von den Republikanern die große Entschuldigung, die große Distanzierung. Die wird es offensichtlich nicht geben. Hätte es sie gegeben, hätte sie stattgefunden. Aber es wird einen anderen Weg geben. Ich bin auch der Meinung, dass wir nicht glauben sollten, die amerikanische Demokratie ist am Ende. Das ist einfach, das können wir auch, glaube ich, das kann man so nicht sagen. Dafür ist dieses Land zu groß, zu unterschiedlich. Die sind nicht alle einer Meinung. Und viele von denen würden ganz gerne auf Trump verzichten. Da bin ich mir ziemlich sicher, das kriegt man auch gesagt. Sie glauben nur nicht, dass man gegen ihn, weil er an der Basis so beliebt ist und weil er diese Parteibasis vergrößert hat, dass man dagegen gewinnen kann. Und wir reden vor allem jetzt ja über die Primaries, also über die Voraufstellungen für die Wahlen im Herbst. Und da wird es eben so sein, dass er sehr stark die Leute unterstützen wird oder gegen die Leute kämpfen wird, die sich gegen ihn gewandt haben. Aber es wird schon interessant zu sein, wer eigentlich mit ihm wirklich Wahlkampf macht und wer nicht dann später. Und darauf sollten wir schauen. Aber mein optimistischer Blick.
Aber den Optimismus würde ich gerne ein bisschen unterstützen. Ich habe mit Umfragespezialisten gesprochen wie Carlin Bowman oder Frank Luntz. Und die haben beide gesagt, erstens, die Zahl derer im republikanischen Lager, die auf Trump schwören, schrumpft. Die Zahl derer, die heute noch glauben unter den Republikanern, dass Biden beschissen hat, die schrumpft. Es ist immer noch mehr als 50%, aber es geht zurück. Und bei den engsten Anhängern wird der Furor stärker, aber sozusagen die Reichweite schrumpft. Und Trump, sagen beide Pollster, Trump ist schlagbar in einer Präsidentschaftswahl 24.
Herr Müller, ist das eine zu positive, zu optimistische Sicht? Oder anders gefragt, wie kann eine Demokratie überleben, wenn sich in einem Zwei-Parteien-System eine Partei vom demokratischen Konsens immer mehr verabschiedet?
Also zur ersten Frage, ich mache keine Vorhersagen, schon gar nicht über die Zukunft. Ich würde nur darauf hinweisen, dass diese Wahl in Virginia ja im Grunde auch für die Republikaner eine smarte, aber auf ihre Weise auch wieder gefährliche Strategie suggeriert hat. Nämlich, dass man quasi zweigleisig gefahren ist und gesagt hat, wir haben einen Kandidaten, der ziemlich normal aussieht, so ein Country Club Republican, der einfach Steuersenkungen will und Deregulierung etc. Sieht aus wie ein netter Familienvater. Aber aufgrund der ja auch vorhin schon von Frau Simon geschilderten Spaltung der Medienlandschaft ist es natürlich so, dass man gleichzeitig sich als Republikaner darauf verlassen kann, dass in dieser in sich geschlossenen Medienwelt trotzdem weiterhin völlig irre Verschwörungstheorien lanciert werden und dass die Trump-Wähler trotzdem dann zur Wahl gehen und sozusagen das, was sie immer schon als Kulturkampf betreiben, auch noch weiter betreiben. Das ist auch nicht jetzt ein Grund zu sagen, deswegen ist die amerikanische Demokratie am Ende. Ich stimme zu, dass wir uns da zurückhalten sollten mit solchen apokalyptischen Vorstellungen. Ich will nur sagen, dass es auch ein bisschen komplizierter ist in den strategischen Möglichkeiten, die die Republikaner auch nach Trump haben, auch wenn Trump nicht unbedingt im Vordergrund steht. Was die andere strukturelle Frage
angeht, Entschuldigung, Herr Müller, ich mache das im Anschluss.
Ich würde zu der großen Frage, ich denke, die einzige Möglichkeit besteht darin, dass man in der Tat bei strukturellen Veränderungen ansetzt, also auch nicht dieses Vorurteil bedient von wegen, naja, die Amerikaner, das ist der große Pöbel, die haben sich alle von der Demokratie verabschiedet und die sind ja so was weiß ich primitiv und verstehen das mit der Demokratie alles nicht richtig und so weiter. Das wäre alles völlig unangebracht. Das Problem ist nur, dass man die Strukturen in einer asymmetrisch polarisierten Parteienlandschaft nicht ändern kann, weil sozusagen die Leute, die es dann selber machen müssten, ja selber davon betroffen sind. Also genauso wie mit Verlaub deutsche Parteien große Schwierigkeiten haben, den Bundestag zu verkleinern, ist es hier sehr schwierig, dass Parteien sich darauf einigen, beispielsweise den Zuschnitt von Wahlkreisen an unabhängige Kommissionen zu delegieren und zu sagen, okay, wir halten uns da raus, wir machen das nicht zu eigenen Gunsten, sondern wir lassen irgendwelche anderen honorigen Menschen daran arbeiten. Also insofern, die Lösungen sind nicht so wahnsinnig schwer. Das Problem ist nur, um dahin zu kommen, müsste man eigentlich die Lösungen schon gehabt haben. Das ist das Paradoxe und leider so schwierig daran.
Doris Simon, ist die amerikanische Demokratie widerstandsfähig genug?
Das wird sich zeigen. Ich wollte gerne noch einmal eingehen auf die Frage der Republikaner und der Wahl in diesem Jahr. Entscheidend, das wurde ja schon mal gesagt, sind die Vorwahlen vor allem. Juliane Schäuble hat schon erwähnt, dass Donald Trump überall dort, wo Republikaner, die jetzt noch ein Amt haben, ihn kritisiert haben, die Gegenkandidaten unterstützen, und zwar massiv. Die Frage ist, wird bei einer Vorwahl, wo ja nicht jeder Republikaner wählt, sondern eigentlich nur die Engagiertesten, und das ist häufig Trumps Basis, wird das dazu führen, dass diese Kandidaten durchkommen oder nicht? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wir haben jetzt viel über Donald Trump gesprochen und was daran hängt, ob er und dass er. Tatsache ist, dass ja in diesem letzten Jahr, seit dem 6. Januar, in allen Bundesstaaten, in ganz vielen republikanisch regierten Bundesstaaten, massive Veränderungen an den Gesetzen, die Zugang zur Wahl regeln, passiert sind durch republikanische Parlamente. Mit dem Blick darauf, dass man einer Gruppe, die man als demokratische Wähler wahrnimmt, den Zugang erschweren will. Das sind Dinge, die werden Bestand haben, auch wenn Donald Trump nicht mehr da ist. Und immer mit dem Argument des Wahlbetrugs. Das ist eben das Schwierige. Es kann sein, dass es nicht schlimm ist, wenn man demnächst seinen Ausweis zeigen muss, vor allem nicht für deutsche Wähler. Aber das Argument, was benutzt wird, um diese Wahlgesetze zu verändern, ist der vorgebliche Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl. Das sollte man nicht vergessen.
Und müsste man diesen Tendenzen, Herr Müller, nicht ganz deutliche Grenzen setzen? Und wo müsste man harte Grenzen ziehen?
Also sicherlich bei den beiden Aspekten, die jetzt schon eben angesprochen wurden. Also man erschwert den Zugang zur Wahl. Das ist schon in x Staaten passiert durch republikanische Parlamente. Und noch schlimmer, man tauscht die honorigen Figuren wie Herrn Raffensperger und andere entweder aus oder man strukturiert das System so um, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Und das im Zweifelsfalle, also diese Strategie ist ja nun auch schon seit vergangenem Jahr bekannt, man im Zweifelsfalle die Parlamente, also die State Assemblies, dazu bringen könnte zu sagen, wir entscheiden selber, wer die Wahl gewonnen hat. Wir wählen die Wahlmänner letztendlich aus. Das ist also völlig transparent. Jeder sieht, wie das passieren könnte. Das ist also nicht Voter Suppression, die Leute vom Wählen abhalten, sondern Election Subversion. Also man kennt das Ergebnis und kann es im Nachhinein eben doch noch irgendwie ummodeln. Und das Vorherige, den Zugang zur Wahl, da ist es empirisch nicht so einfach zu sagen, dass das immer Erfolg haben wird. Also es kann auch dazu führen, dass wir beispielsweise in Georgia die andere Seite Demokraten massiv mobilisieren und dann plötzlich es eben doch anders ausgeht, als man gedacht hätte. Aber dieser legalistische Trick zu sagen, wir schaffen eine Situation, wo letztendlich konservative Eliten entscheiden, wer wirklich gewonnen hat. Da kann man gegen klagen, das kann man versuchen irgendwie zu verhindern, aber da ist es nicht so einfach zu sehen, wo da sozusagen die Patentlösung vor drin besteht. Und das ist im Grunde auch in gewisser Weise wieder Wahlbetrug mit Ansage.
Man hat den Eindruck, dass Joe Biden Donald Trump gar nicht so richtig konfrontiert und die Republikaner auch nicht. Er spricht von einer Bewährungsprobe und der Notwendigkeit, die Demokratie zu retten, ist aber doch sehr stark mit anderen Dingen beschäftigt, mit Pandemie und so weiter. Müsste er jetzt nicht, Herr Bütikofer, andere Prioritäten setzen und Donald Trump und die Seinen wirklich konfrontieren angesichts der Gefahren, die Doris Simon gerade beschrieben hat, unter Möller?
Nein. Ich glaube, Biden versucht, das Richtige zu tun, nämlich er versucht, eine neue politische Perspektive zu entwickeln, jenseits des Reagan-Dogmas, dass der Staat das Problem sei. Reagan hat damit mehrere Jahrzehnte geprägt. Biden versucht jetzt, die Gegenerzählung zu entwickeln, die sagt, wir brauchen einen starken Staat. Und viele der Programme, die er im Moment im Kongress nicht durchbringt, sind in der Bevölkerung in den USA außerordentlich beliebt, sogar bei republikanischen Wählerinnen und Wählern. Und ich glaube, für ihn ist es wichtig, diese Gegenerzählung zentral zu machen und sozusagen einen anderen Interpretationsrahmen für das, was in den USA zu passieren hat, zu schaffen. Und auf der Basis dann allerdings kann er auch, und insofern bin ich dann am Ende wieder bei Ihnen, auf der Basis kann er dann auch diese Konfrontation angehen. Mhm. Bloß finde ich, vor einem Fehler müssen sich die Demokraten schützen, nämlich durch Maximalismus den Erfolg dieses Weges kaputt zu machen. Wenn ich mir zum Beispiel und das ist jetzt eine Antwort auf Herrn Müller, es hat ja den Versuch gegeben, ein Stimmrechtsgesetz auf Bundesebene durchzubringen. Das ist daran gescheitert, dass die demokratischen Mehrheiten mit dem Senator aus West Virginia keinen Kompromiss schließen wollten. Was Joe Manchin akzeptiert hätte, ging weit über das hinaus, was die Republikaner jetzt zustande zu bringen versuchen. Also da hätte man eine demokratische Mehrheit im Senat haben können und durch die eigene Überspitzung der Ansprüche hat man sich selber ein Eigentor geschossen. Ich glaube, das muss man auf der Seite der Demokraten noch korrigieren, wenn man dem, was sie zu Recht beschreiben, was da auf Ebene der Bundesstaaten stattfindet, effektiv was entgegensetzen will.
Morgen werden Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris eine Rede halten zum Jahrestag dieses 6. Januar und des Sturms auf das Kapitol. Wassermüller, werden Sie sagen, was sollten Sie sagen angesichts einer Situation, die darauf hinausläuft, dass sich die Kräfte ganz stark mit Blick auf die anstehenden Zwischenwahlen, aber dann natürlich auch auf die Präsidentschaftswahlen 2024 schon wieder verhärten?
Also glücklicherweise bin ich nicht der Redenschreiber von den beiden. Ich könnte mir nur vorstellen, dass wie Biden ja auch schon von ganz Anfang an es immer wieder versucht hat, er sagen wird, wir sind letztendlich alle Amerikanerinnen und Amerikaner. Letztendlich teilen wir gewisse Prinzipien, auf die müssen wir uns zurückbesinnen. Das ist ja alles auch schön und gut und ist ja auch richtig so. Und ich stimme auch Herrn Bütikofer völlig zu, dass es ein Fehler wäre, jetzt sich immer wieder auf Trump zu fixieren. Davon lebt er ja auch. Ja, das ist jetzt auch sein Sauerstoff, dass alle seine Sachen immer wieder live übertragen. Das war ja vielleicht auch ein Grund dafür, dass er diese sogenannte Pressekonferenz jetzt abgesagt hat, weil offenbar keiner bereit war, sozusagen das so zu dramatisieren. Man zeigt erst das leere Rednerpult und dann kommt er endlich. Also diese Art von Dramaturgie, die ihm ja unglaublich immer wieder geholfen hat, die hat man inzwischen aufgegeben. Also insofern mal ein bisschen weniger Aufmerksamkeit auf ihn, etwas mehr Aufmerksamkeit auf das, was man selber möchte und auch schon erreicht hat. Also Biden ist ja von dem, was er bisher durchgebracht hat, eigentlich der erfolgreichste Präsident in seinem ersten Jahr seit Ronald Reagan. Das wird aber angesichts der Pandemie und angesichts von Inflation und vielen anderen Sachen nicht immer so deutlich. Aber durchaus etwas Positives, eine wirklich positive Gegenerzählung zu offerieren, ist sicherlich der richtige Weg.
Was Juliane Schäuble kann der Präsident, kann Joe Biden realistischerweise tun, um, nun, er wird das Land nicht einen können, Gottes Willen, aber um dieser Polarisierung ein bisschen an Sprengkraft zu nehmen? Welche Beobachtungen haben Sie gemacht?
Ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen mehr erhofft, wobei ich es dem Präsidenten gar nicht direkt vorwerfen würde, weil es tatsächlich an der Entwicklung der Pandemie auch liegt. Es liegt dann vielleicht ein bisschen dran, dass er gerne übertreibt und sich gerne sehr freut, wenn es angeblich gut läuft. Und dann kommt halt leider nach dem Sommer die Delta-Variante und dann kommt jetzt wieder die Omikron-Variante. Aber am Ende stimme ich auch Herrn Müller zu, es kommt auf gutes Regieren an. Das ist eine Binsenweisheit, aber es ist wahr, wenn er das Leben der Menschen verbessern kann. Er hat in diesem komischen Regierungssystem nicht furchtbar viel Zeit, es zu tun. Aber wenn es dann doch ein bisschen besser läuft mit der Pandemie und wenn die Zahlen, die Arbeitslosenzahlen runtergehen und die Leute sich wieder Jobs suchen, dann kann es schon sein, dass, also wir reden ja immer von 2022 und 2024, als ob das eines ist. Nein, 2022 wird wahrscheinlich bitter für die Demokraten, ist aber auch kein Novum, dass die Partei, die vorher beide Häuser die Mehrheit gestellt hat und den Präsidenten dann in der nächsten Wahl einen Teil der Mehrheiten auch wieder verlieren wird. Die Amerikaner lieben die Checks and Balances. Die wollen nicht durchregiert werden, ja, sondern die wollen das wieder anzweifeln. So, das heißt, 2022 wird nicht besonders schön für die Demokraten, aber es sollte sie nicht davon abhalten, zu versuchen, weiter in diese Richtung zu marschieren. Und Biden tut in meinen Augen da auch das Richtige. Denn um nochmal auf Virginia zu kommen, die Demokraten in Virginia haben auch deswegen verloren, weil sie dachten, es reicht einfach nur zu behaupten, Trump steht auf dem Wahlzettel. Und das war einfach nicht wahr. Und die Bürger in Virginia sagen sich dann, wir glauben nicht, dass ihr verstanden habt, was uns wirklich bewegt und was unsere Probleme und unsere Sorgen sind. Und das ist vielleicht leicht. Wir als Journalisten wissen, wie gut Trump zieht und klickt. Mich stört es in großen Teilen auch. Und ich glaube, da muss auch die Politik sich davor schützen, da immer wieder drauf zu springen.
Mit besorgtem Blick auf die Uhr möchte ich in die Zielgerade vorsichtig einbiegen und fragen, wie schauen wir auf der anderen Seite des Atlantik auf die Entwicklung in den USA? Es kommen immer wieder historische Vergleiche auf. Natürlich muss man mit ihnen vorsichtig sein, aber das Grundmotiv einer Demokratie ohne Demokraten oder einer Republik ohne Republikaner sollte gerade uns hier in Deutschland nicht ganz unbekannt sein. Gibt es Parallelen, Herr Müller, zu Weimar?
Ich halte diese Parallelen nicht für besonders hilfreich. Also Weimar und überhaupt die ganze Zwischenkriegszeit und der Aufstieg des Faschismus ist schwer verstehbar ohne die Hintergrunderfahrung von massiver Gewalt im Ersten Weltkrieg. Es stimmt natürlich auch hier wieder, dass beispielsweise am 6. Januar sehr viele Veteranen unterwegs waren, also Menschen mit militärischer Erfahrung, Gewalterfahrung. Aber das kann man, glaube ich, nicht über das Land, mit dem Land allgemein verallgemeinern, trotz Gun Culture und viel zu vielen Gewalttaten. Also insofern halte ich das nicht für sehr hilfreich. Ich denke, dass die viel interessantere Parallele ist mit anderen Staaten heute, sei es Ungarn, sei es Polen, sei es Indien, sei es die Türkei, wo es ja nicht immer so dramatisch zugeht wie am 6. Januar, wo man nicht immer so offensichtlich sieht, aha, hier kommt eine Demokratie an ihr Ende, sondern sie wird langsam ausgehöhlt, zum Teil auch mit legalistischen Tricks. Und das ist nochmal vor dem Hintergrund dieser Erfahrung in Virginia vielleicht im Moment auch viel wahrscheinlicher. Also nicht unbedingt, dass wir jetzt den großen Bürgerkrieg erleben, aber dass die Republikaner, wenn sie an die Macht kommen, alle Tricks benutzen werden, um letztendlich eine Situation zu schaffen, wo die andere Seite, genau wie in Ungarn beispielsweise, nicht mehr wirklich gewinnen kann oder nur unter ganz, ganz bestimmten Bedingungen. Das wäre meine größere Sorge.
Wie steht es um die Veränderung der Parteienlandschaft insgesamt und der Haltung der Parteien, Doris Simon? Beobachten Sie so etwas wie einen Verlust der politischen Mitte? Herr Bütikofer hat gerade beschrieben, wie auch die Demokraten, ich weiß nicht, ob das Wort jetzt zutreffend ist, radikaler werden oder kompromissloser werden, dass also gewissermaßen beide Seiten nach außen ausfransen. Sehen Sie einen Verlust der politischen Mitte in den USA auch?
Meiner Meinung nach ist das eine direkte Auswirkung auch des Vorwahlsystems in beiden Parteien, das natürlich, weil immer die engagierte Basis dann in den Vorwahlen wählen geht, natürlich immer eher extreme Kandidaten hervorbringt als diejenigen, die so moderat daherkommen. Und in einem Klima wie jetzt befördert das natürlich, dass am Ende eben auch diese Extreme dann die Parteien stärker repräsentieren, als das in der Vergangenheit war. Dazu kommt, dass viele Senatoren und Abgeordneten, vor allem bei den Republikanern, auch aufhören in diesem Jahr, die sich vielleicht auch gar nicht mehr diesem dauernden Konflikt, dem zugespitzten, aussetzen wollen. Die Mitte, obwohl viele US-Bürger sicher gerne eine Mitte hätten, die sie wählen könnten, ist de facto oft schwer nur noch dargestellt in den politischen Gremien, in den Landesparlamenten und auch hier im Kongress.
Ist es, Herr Bütikofer, gerechtfertigt, misstrauisch und wachsam zu sein mit Blick auf die weitere Entwicklung in den USA?
Vor allem für die Amerikaner ist das geboten.
Und für uns?
Und für uns ist es vor allem geboten, nicht hochnäsig zu sein. Herr Müller hat schon darauf hingewiesen, wir haben in der EU auch Schwierigkeiten mit dem Rechtsstaat und mit der Demokratie, die wir nicht im Griff haben. Und die amerikanische Demokratie hat mehrfach gezeigt, dass sie in Krisen Selbsterneuerungskräfte zustande bringt. 1877 bei der Präsidentschaftswahl war noch wenige Tage vor der Vereidigung unklar, ob es zwei Vereidigungen geben wird. Als 1933 Roosevelt ins Amt eingeführt wurde, lagen Scharfschützen auf den Hochhäusern, um den Präsidenten schützen zu müssen. So, ich glaube, da gibt es eine Erneuerungskraft, aber ich denke, im Kern muss es eine integrative Idee geben. Und der Republikaner oder Demokrat, der die zustande bringt, der kann auch diese Zersplitterung und diese Antagonisierung überwinden.
Herr Müller, das Schlusswort haben Sie mit 40 Sekunden. Darf ich Sie fragen, sind Sie eher optimistisch, was die weitere Entwicklung angeht? Oder andersrum, wo sehen Sie die größten Gefahren?
Also wir wollen ja alle nicht so einseitig klingen, aber ich würde auch noch mal davor warnen, so eine krampfhafte Symmetrisierung herzustellen. Zu sagen, ja, die Republikaner sind irgendwie extremer geworden, aber die Demokraten ja irgendwie auch. Man muss ja deren ökonomische Programme nicht mögen, aber die sind nicht antidemokratisch. Und auch noch mal mit Hinsicht auf Schutz des Wahlsystems. Der Grund, warum das im Moment nicht passiert, ist nicht, weil man sich nicht mit Joe Manchin einigen kann. Da ist jeder bereit, mit dem alle möglichen Kompromisse zu machen. Das haben ja inzwischen auch wieder alle gezeigt. Das Problem ist, dass man dafür den Filibuster im Senat, also diese de facto Hürde von einer Supermehrheit, abschaffen müsste. Davor scheut man sich noch. Aber auch das, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wäre sicher notwendig, um zu sagen, hier steht die Demokratie als Ganzes auf dem Spiel.
Dieses Fass mit Filibuster können wir jetzt nicht mehr aufmachen mit Blick auf die Uhr. Das war unsere Diskussion ein Jahr nach dem Sturm aufs Kapitol. Wie gefährdet ist die US-amerikanische Demokratie? Es diskutierten Reinhard Bütikofer von Bündnis 90 Die Grünen, Jan-Werner Müller, Professor an der Universität Princeton, Juliane Schäuble, US-Korrespondentin des Berliner Tagesspiegels und Doris Simon, unsere Korrespondentin vom Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Thilo Kössler und ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.